Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Der Verein World Heritage Watch kritisiert in seinem aktuellen Bericht den Zustand des UNESCO-Welterbes. Gleich ein Gespräch zu den Bedrohungen mit dem Vorsitzenden Stefan Dömke. Wir blicken auf die Wiener Festwochen, eine Kinderausstellung im Deutschen Historischen Museum Berlin und neue Filmstudios in Wien. Aber zuerst geht es um Demokratie. Die ist in Gefahr, auch wenn der Staat gerade mit einem Demokratiefest 75 Jahre Grundgesetz gefeiert hat. Im Superwahljahr 2024 wird es darum gehen, die Demokratie zu verteidigen. Denn zur Wahl stehen ja auch rechte Parteien, die Demokratie ablehnen und die gleichen Rechte aller für einen Fehler halten. Rechtsextreme und narzisstische Kandidaten gefährden den Parlamentarismus in Europa wie in den USA. Die Bundeskunsthalle in Bonn widmet der Demokratie nun eine Ausstellung. Für alle. Demokratie neu gestalten, heißt sie. Und da stecken Anspruch und Zumutung ja bereits im Titel. Anja Reinhardt hat die Ausstellung gesehen und stand auch vor verrammelten Türen.
Wir haben in der Ausstellung den Kiosk der einfachen Antworten. Der ist immer geschlossen.
Das weiß gestrichene Bütchen der Künstlergruppe Schaum, das Kuratorin Johanna Ader meint, steht gleich am Anfang der Ausstellung in der Bundeskunsthalle. Demokratie macht Arbeit. Sie kostet Zeit, Nerven und Geduld. Und am Ende wird trotzdem manchmal alles über den Haufen geworfen.
Seit Monaten ist klar, Helmut Kohl verhandelt nur mit einer frei gewählten DDR-Regierung. Das trifft nicht auf Hans Modrow zu. Das gilt auch nicht für seine 7 Minister vom runden Tisch. Jenen Bürgerrechtlern, die so viel bei der friedlichen Revolution riskiert haben.
Am runden Tisch saßen 1989-90 DDR-Bürgerrechtler und Vertreter alter und neuer Parteien. Nach dem Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus sollte eine neue demokratische Verfassung erarbeitet werden. Die Schriftstellerin Christa Wolf hatte die Präambel dazu verfasst. In Bonn ist das Dokument neben einem Film zu sehen, der enttäuschte Bürgerrechtler zu Wort kommen lässt.
Ja, das ist ja immer so, die Revolution frisst ihre Kinder.
Der Traum, Demokratie selbst zu gestalten, scheiterte an der desaströsen Wirtschaftslage der Noch-DDR. Es folgte ein schneller Beitritt zur BRD. Sinnbildlich fasst das die Installation Sturzlage von Gabi Dolf-Bohnekemper zusammen. Die Stühle des zentralen runden Tisches von 89-90 sind wild übereinander gestapelt. Die Müllabfuhr kann kommen. Die Entsorgung der DDR hat Folgen bis heute.
Wir versuchen nur einfach immer wieder zu überlegen, was fehlt. Wieso fühlen sich doch nicht alle abgeholt? Wieso gibt es so viel kritische Meinung? Und Künstlerinnen und Künstler sind einfach diejenigen, die das sehr gut spüren, die einfach merken, okay, man braucht auch eine Erweiterung, man braucht auch Alternativen, man braucht eben neue Ideen, frische Vorschläge.
Sagt die Intendantin der Bundeskunsthalle Eva Kraus zur Frage, warum Demokratie ein Ausstellungsthema für ein Museum ist. Es ist aber natürlich nicht irgendein Museum, sondern die Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland. Bonn, die ehemalige und immer noch beschauliche Hauptstadt, stellt vielleicht andere Fragen als Berlin. Weswegen für die Ausstellung ein Gesellschaftsforum zusammengerufen wurde. Ein Bonner Bürgerrat für das Museum selbst mit Empfehlungen für mehr Partizipation und Integration. Der Gestaltungsgedanke gilt natürlich grundsätzlich für die Demokratie.
Alle sollen mitbestimmen, ist so ein bisschen runtergebrochen, das verheißungsvolle Versprechen der Demokratie. Wie sich das einlösen kann, wie man da hinkommt, das ist eben die große Frage. Demokratie ist erstmal nur eine Idee und noch kein System. Und wir sollten uns als Bürgerinnen und Bürger, Mündige, auch nicht in erster Linie als Kunden der Demokratie verstehen, sondern vielmehr auch als ihre Betreiber.
Johanna Adam und ihre Mitkuratorinnen haben deswegen nicht nur Historisches eingebaut, zum Beispiel Dokumente zum Frauenwahlrecht oder zur US-Bürgerrechtsbewegung, sondern immer wieder auch Stationen für die aktive Beteiligung der Besucher. Die Skulptur Infinite Contradictions, unendliche Widersprüche des Künstlerkollektivs Apparatus 22, bestehend aus 3 großen schwarzen zusammengenähten Fahnen, ruft zum Dialog jenseits von polarisierenden Postings und Erregungsspiralen auf.
Dort soll man zu dritt versuchen, sich zu einigen, und zwar ohne Worte.
Das kann dauern, was im Übrigen auch für den Ausstellungsbesuch gilt. Neben großformatigen Installationen gibt es viel Kleinteiliges zu entdecken. Ganze Wände voller Plakate, die zu studieren sich lohnt. Werke von 60 Künstlerinnen und Künstlern wie Jenny Holzer, Josef Beuys oder Barbara Klemm. Die große ästhetische Vielfalt bildet die Komplexität und Widersprüchlichkeit der Idee Demokratie ziemlich gut ab. Die Kuratorinnen, und das macht die Ausstellung sehenswert, erstarren nicht in Ehrfurcht vor der Demokratie. Sie fragen durchaus frech und auch mit den Mitteln der Kunst, wo ist noch Luft nach oben? Eine Empfehlung auch an aktive Politikerinnen und Politiker.
Für alle Demokratie neu gestalten, eine Ausstellung in der Bundeskunsthalle in Bonn. Zum 10. Mal hat World Heritage Watch gestern den Jahresbericht über Bedrohung für UNESCO-Welterbestätten vorgelegt. Das ist ein kleiner, ehrenamtlicher Verein, der die Erkenntnisse vieler Initiativen zusammenfasst, die weltweit den Zustand und den Umgang mit dem Welterbe beobachten und Gefährdungen öffentlich machen. Zum Beispiel die des Wattenmeeres, das schon mehrmals als gefährdet eingestuft wurde. Ich habe vor der Sendung mit dem Vorsitzenden von World Heritage Watch, Stefan Dömke, gesprochen und ihn gefragt, wie es denn aktuell ums Wattenmeer steht.
Der Zustand ist jetzt schon sehr schwierig. Das hängt natürlich mit dieser sehr fragilen Ökologie zusammen. Die Nordsee ist ja ein sehr flaches Gewässer. Und wir haben viele, viele Leitungen, die da verlegt werden, von den Offshore-Anlagen für Öl und Gas, was ja gefördert wird. Diese Orte, die sind aus dem Welterbegebiet ausgeschnitten worden. Also es gibt jetzt schon vielfältige Belastungen. Und deshalb hat die UNESCO gesagt, mehr darf jetzt nicht mehr kommen.
Das ist ja ein klassischer Zielkonflikt. Also die Offshore-Windparks werden aus Gründen des Klimaschutzes errichtet. Gleichzeitig gerät damit das Welterbe Wattenmeer in Gefahr. Wie geht man mit der Situation um?
Ja, bisher eben wenig. Dieser Zielkonflikt, der besteht ja im Prinzip weltweit. Und die Gefahr, die besteht, ist, dass man Klimaschutz macht, aber das, was man eigentlich schützen will, nämlich die Natur und die Ökologie, dabei zerstört.
Soweit das Wattenmeer, das nicht zum ersten Mal auf der Liste des World Heritage Watch beim gefährdeten Kulturerbe steht. Aber zum ersten Mal ist Gaza auf dieser Liste. Drei Städten in Gaza, die für eine Einschreibung in die Welterbeliste vorgesehen waren. Was können Sie uns konkret sagen über die Situation im Gaza?
Also natürlich sind diese Zerstörungen, die da angerichtet worden sind, die sind schrecklich und furchtbar. Und da sind ja über 200 Kulturdenkmäler zerstört worden. Das hat eine andere NGO alles sorgfältig dokumentiert. Wir haben uns konkret auf diese drei Städten beschränkt, die eben Welterbekandidaten sind oder waren.
Welche sind das?
Das ist einerseits St. Hilarion, das älteste Kloster und das größte Kloster auch in antiker Zeit. Dann der antike Hafen von Gaza, der einzige Naturhafen zwischen Ägypten und dem Libanon. Und eine Naturstätte, nämlich das Wadi, also ein saisonal wasserführender Fluss mit einem Feuchtgebiet, was also eine wichtige Durchgangsstation für Zugvögel ist. Wir haben Fotos bekommen von St. Hilarion, von diesem Kloster. Das zeigt, dass diese Stätte offenbar bisher verschont geblieben ist, stand diese Fotos vom 5. Mai. Bei Antidon, dem Hafen von Gaza, ist es sehr schwierig einzuschätzen. Die Medien haben verschiedentlich berichtet, dass Antidon zerstört worden sei, haben aber verschwiegen, dass die ersten massiven Zerstörungen durch die Hamas selbst herbeigeführt worden sind. Die haben dann nämlich gebaut, also viel archäologische Zeugnisse vernichtet. Dann haben wohl die Israelis über Jahre immer wieder da auch bombardiert, ob das zielgerichtet war oder nicht, ob das Kollateralschäden waren. Das weiß man alles nicht, ist ja auch schwer zu beurteilen. Was für Schäden die verursacht haben, weiß man nicht, weil diese Stätte eben großenteils bisher noch nicht ausgegraben ist, sodass alles, was unter den Einschlagkratern liegt, wahrscheinlich nicht zerstört worden ist. Das ist von unserer Seite jetzt erstmal so ein Beitrag zur Aufklärung, weil natürlich auch die wenigsten wissen, dass es da überhaupt Stätten gibt, die mal in die Welterbeliste eingetragen werden könnten.
Aber um die machen sie sich jedenfalls Sorgen. Was sie auch beklagen, sind im Namen des Welterbes durchgeführte Menschenrechtsverletzungen. Im Fall des Ngorongoro-Schutzgebiets zum Beispiel in Tansania ist das der Fall. Was genau passiert da?
Da werden die Maasai aus diesem Ngorongoro Conservation Area mit Zwangsmaßnahmen praktisch vertrieben, indem man Schulen, Kindergärten, Hospitäler und so weiter, alles, was da gewesen ist, schließt. Alle Maasai, die irgendwelche Verwaltungsdinge zu tun haben, schwangere Frauen, Leute, die Jobs suchen, die müssen alle aus dem Ngorongoro raus und kommen dann zum Teil auch nicht mehr rein. Der vorgebliche Grund ist, dass es da eine Überbevölkerung gibt und eine Überweidung durch die Viehherden. Jetzt muss man wissen, dass als die Serengeti gegründet wurde, Serengeti-Nationalpark, da sind die Maasai schon aus dem Serengeti vertrieben worden. Und man hat ihnen dann das Ngorongoro zugewiesen, wo sie auf ewig bleiben könnten. Und als man Ngorongoro eingeschrieben hat in die Welterbeliste, hat man sie nur für die Naturwerte eingeschrieben und nicht für die Kultur der Maasai. Das war damals ein gewaltiger Fehler, ideologisch begründet. Da, wo man Natur schützen will, da dürfen keine Menschen sein, angeblich. Und jetzt wird das eben von der Regierung von Tansania brachial durchgedrückt. Und die UNESCO kann eigentlich nur zugucken und vielleicht mal der Regierung sagen, bitte, ihr müsst da mal Rücksicht nehmen. Aber international ist jetzt inzwischen so, dass auch die Bundesrepublik und die EU und andere alle Gelder jetzt schon gestrichen haben, weil diese Menschenrechtsverletzungen eben so massiv und so schlimm sind, dass man das nicht mehr vertreten kann.
Das Welterbe ist gefährdet an manchen Stellen und sein Erhalt gefährdet unter Umständen auch das Leben von Menschen. Stefan Dömpke war das, der Vorsitzende von World Heritage Watch, über die aktuelle Lage. Eine englische Prinzessin beauftragt ein Pariser Modehaus mit der Herstellung ihres Hochzeitskleides. Diese eher schlichte Geschichte ist die Grundlage für das Stück Lacrima, das nun bei den Wiener Festwochen uraufgeführt wurde. Die Autorin und Regisseurin ist Caroline Guirlandien, die seit kurzem das Nationaltheater in Straßburg leitet. Es geht um geklöppelte Spitze, französisch Dentelle, und deren aufwendige Herstellung, die den Arbeiterinnen zugleich stolz macht und in Gefahr bringt. Eberhard Spreng war in Wien.
Atme. Diese Aufforderung ist in der fast dreistündigen Aufführung immer wieder zu hören. Bei der Herstellung eines so aufwendigen Kleidungsstückes wie der Hochzeitsrobe der englischen Prinzessin mit üppigen Spitzen und Stickereien kommt es immer wieder vor, dass Spitzenklöpplerinnen vor lauter Konzentration zu lange den Atem anhalten. Wenn man so etwas bemerke, solle man der gefährdeten Kollegin sachte die Hand auf die Schulter legen.
L'apnée était si courante chez les dentellières.
Die Apnoe, so erfahren wir, war unter Spitzenklöpplerinnen so verbreitet, dass Herzprobleme entstanden, Venenentzündungen. Auch frühes Erblinden war eine mögliche Folge dieser Arbeit in früheren Zeiten, als das Normandie-Städtchen Alençon weltweit bekannt wurde durch seine Dentelle. Ein dort verbliebenes Atelier ist hier Partner des Pariser Modehauses Belianat, das den Auftrag für die Herstellung des Hochzeitskleides für die englische Prinzessin erhalten hat. Ein weiterer Partner ist eine Werkstatt im indischen Mumbai, das, wie wir ebenfalls erfahren, der globale Hotspot für Stickereien ist. Hier soll der riesige Schleier entstehen, in dem 250.000 kleine Perlen ein kunstvolles Muster bilden. Und natürlich will der europäische Auftraggeber, dass dies in kürzester Zeit unter Einhaltung von neuen strengen Arbeitsschutzvorgaben geschieht.
All the beautiful things you have on your catwalk is because of us.
All diese wunderschönen Dinge, die Sie auf Ihren Laufstegen im Westen vorzeigen, haben unsere Angestellten angefertigt. Sie sind die besten weltweit. Was soll diese neue Vorgabe? Fragt der indische Subunternehmer, der sich per Videokonferenz mit seinen europäischen Partnern unterhält. Man könnte Guirlandiens Lacrima für ein dokumentartheatrales Stück über Arbeitsbedingungen und globale Ausbeutung im Modebetrieb halten, sehen wir nicht auch all die menschlichen Beziehungen der Akteurinnen und Akteure. Denn das Team um die Pariser Atelierchefin Marion ist eine eingespielte Equipe. Ihr Ehemann gehört dazu, später wird allerdings nach irren Eifersuchtsanfällen ausgeschlossen. Ihre Tochter ist Hospitantin im Atelier. Nachdem aber mit der englischen Krone strengste Geheimhaltung über die Herstellung vereinbart wurde, muss sie das Atelier verlassen. Caroline Guillain-Guillen war nach der Lektüre eines Berichts über die Herstellung von Lady Dys Hochzeitskleid, das von paranoider Geheimhaltung begleitet war, auf diesen Aspekt ihrer Geschichte gestoßen. Die Prinzessin selbst ist lediglich eine Erzählerin aus dem Off.
C'est l'histoire de cette robe et de son voile que je vais vous raconter ici.
Gerne begleitet die Regisseurin das Geschehen mit einem melodramatischen Soundtrack und färbt so jeden berührenden Moment mit passenden Klangwelten ein. Und irgendwie sind einem die Figuren mit der Zeit so vertraut geworden, dass Lacrima auch noch länger laufen könnte, wie eine Serie fürs Binge-Watchen um eine scheiternde Familie, den Stolz eines indischen Stickers, der über diese Arbeit das Augenlicht verliert, um den ausgeflippten Modeschöpfer, der mit dem Kleid sein größtes Kunstwerk schaffen will, und eine verdrängte Erbkrankheit, die zwei Generationen später aufgearbeitet werden muss. Und all diese Geschichten schaffen immer wieder so dramatische Krisenmomente, dass man sich auch hier wieder Atme zuruft. Sehr kunstvoll verwebt Caroline Guillain-Guillen ihr Rechercheanliegen mit den persönlichen Geschichten. Im Zentrum steht dabei die Pariser Atelierchefin Marion, die alles hintanstellt, um das ehrgeizige Projekt zu verwirklichen, auch ihre Gesundheit. Ihr Kollaps ist nur eine Frage der Zeit. Gleich zweimal erzählt ihn die Aufführung, ganz am Anfang und ganz am Ende. Und sie erzählt von einem alten chinesischen Volksglauben. Jeder Knoten enthält die Tränen seiner Epoche, haucht eine Schauspielerin zu schluchzendem Orchester ins Mikrofon, und man ahnt, dass sich im europäischen Theater keiner so viel Pathos erlaubt wie Caroline Guillain-Guillen. Ihr Lacrima erzählt nicht von Tränen der Fremdausbeutung, sondern von solchen, die Hingabe an die Arbeit und Selbstausbeutung in einem Prestigeprojekt mit sich bringt.
Lacrima bei den Wiener Festwochen. Heute ist Weltkindertag und das Deutsche Historische Museum in Berlin eröffnet seine erste Ausstellung für Kinder. Rein ins Gemälde, eine Zeitreise für Kinder heißt sie. Und das Museum hat auch einen Kinderbeirat mit Mitgliedern im Alter von 8 bis 12 Jahren. Petra Larras ist die Kuratorin der Ausstellung. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, worauf es denn ankommt, wenn man Ausstellungen speziell für Kinder konzipiert.
Wenn man Ausstellungen für Kinder konzipiert, ist es im Grunde nicht ganz so wesentlich anders wie auch für Erwachsene. Es muss einfach begreifbar sein. Und es geht ja bei uns um historische Themen. Und historische Themen erzählen etwas über eine Vergangenheit, die uns zum einen zwar nicht unbedingt berühren, aber auf der anderen Seite dann doch, weil wir ja in der Zeit leben, die die Auswirkungen dieser vergangenen Zeit hat. Und Kinder sind sehr interessiert an Geschichte. Also sie sind da auch ziemliche Experten in bestimmten Bereichen. Sie erleben bloß die Vergangenheit nicht so wie wir Erwachsene, so anhand eines Zeitstrahls oder in epochaler Entwicklung, sondern eher im Eintauchen, im Erleben, wie leben Menschen damals, was war da besonders und was ist auch ein bisschen abenteuerlich und verheißungsvoll. Und das ist eigentlich das Schöne am Ansatz von historischen Themen für Kinder.
Jetzt nehmen Sie ein bedeutendes Kunstwerk aus der Sammlung des Deutschen Historischen Museums, nämlich den Jahreszeitenzyklus Augsburger Monatsbilder. Und wenn das rein ins Gemälde heißt, die Ausstellung, dann kann man sich darin offensichtlich jetzt als Kind immersiv bewegen. Wie sieht das aus? Wie fühlt sich das an?
Genau. Wir wagen einen Blick in die frühe Neuzeit. Also das ist die Renaissance, das ist eine Ausbruchszeit nach dem Mittelalter, also vor 500 Jahren. Und unsere Idee war, dass wir tatsächlich nicht nur diese Epoche versuchen zu thematisieren, sondern wir gehen wirklich von einem historischen Objekt aus. Es ist ein Highlight-Objekt unserer Sammlung. Es ist unfassbar groß, aus Kinderperspektive erst recht. Es ist eines von 4 Augsburger Monatsbildern. Es ist ein Jahreszyklus und wir haben Januar, Februar, März in dem Bild abgebildet. Und man sieht eben auf diesem Gemälde, wie sehr viele Menschen im Austausch sind. Sie verhandeln, sie feiern, sie reisen, sie arbeiten. Also all das, was Kindern absolut vertraut ist, auch in ihrer Gesellschaft. Und unsere Idee war, dass man sozusagen in einen abstrahierten Bilderrahmen einsteigt. Und man wird von historischen Figuren gelockt. Sie sprechen die Kinder an, sie laden sie ein, in ihrer Zeit einzutauchen, mit ihnen zusammen zu sein. Also dieses Gemälde, wie eine Art Pop-up-Buch, würde ich sagen, verteilt sich dreidimensional. Und wir haben jetzt die unglaublich gute Gelegenheit, nicht nur das anzuschauen, was wir sehen, sondern auch, was dahinter liegt. Also wir wollen den Kindern die Kompetenz im Grunde stärken, dass sie es hinterfragen und dass ihre Fragen auch wichtig sind, also dass ihre Meinung auch zählt. Und das ist eben ganz schön, weil wir können auf soziale Missstände zum Beispiel in der Zeit hinweisen. Wir können auf die Komplexität von Fernhandel hinweisen. Wenn wir Zuckerstangen dort auf dem Tisch sehen, dann ist eben Zucker etwas sehr Kostbares, was eben erst aus den sogenannten neu entdeckten Welt antransportiert werden musste. Und das bedeutet eben versklavte Menschen und sehr schlechte Bedingungen und eben Wucherei im Handel.
Welche Rolle hat denn bei der Konzeptionierung der Ausstellung der Kinderbeirat gespielt? Die sind ja eigentlich Experten.
Absolut. Also der Kinderbeirat, also wir hatten auch einen wissenschaftlichen Beirat, aber der Kinderbeirat ist Experte in Sachen Kinder und der ist für das Projekt absolut unverzichtbar. Also wir arbeiten bereits seit 3 Jahren mit Ihnen zusammen, am Anfang eher im Kontext allgemein, also sprich, was bedeutet für euch Zeit, was bedeutet für euch Geschichte, dann auch um das Museum kennenzulernen. Sie waren im Depot und haben die Handwerker besucht und die Restauratoren, was sehr wichtig war für uns. Und schließlich haben sie dann in der Ausstellung als Ideengeber und Prüfinstanz für uns gewirkt. Also wir sind zusammen in Fragen reingegangen. Sie haben zum Beispiel die Idee gehabt, dass dieses Landschaftspanorama, was an den Außenwänden der Ausstellung komplett um die Ausstellung inszeniert wird, das haben sie selbst entwickelt. Sie haben festgestellt, dass man da wunderbare Collagen arbeiten kann. Und das ist wiederum eine Partizipationswand, wo die Kinder, die Besucherinnen sich selbst auch mit ihren kreativen Ideen dann beteiligen dürfen und auch Spuren in der Ausstellung hinterlassen können.
Jetzt wollen Sie die Erfahrung, die Sie bei dieser ersten Ausstellung für Kinder im Deutschen Historischen Museum in Berlin gesammelt haben, auch in die Dauerausstellung überführen. Reicht das Original eigentlich nicht mehr?
Ein Objekt ist in seiner Authentizität für jeden Menschen, glaube ich, also von einer Magie, würde ich sagen. Zumindest ist es bei mir so. Aber mir hilft es natürlich, wenn ich durch Aktion, durch Riechen, durch Tasten, durch Spielen, durch mich selbst bewegen, komme ich dem Objekt näher und dem Thema. Und dann hat es eben auch was mit mir zu tun und erst dann wird es eigentlich glaubhaft. Und damit bekommt man da so eine schöne Dynamik rein.
Rein ins Gemälde, die erste Kinderausstellung des Deutschen Historischen Museums in Berlin, kuratiert von Petra Larras. In Potsdam-Babelsberg, gleich bei Berlin, liegt Deutschlands Kinozentrum. Den Studios dort hat die Corona-Pandemie schwer zugesetzt und auch danach läuft's nicht gut. In Wien eröffnet im Sommer ein neuer Studiokomplex, durchaus auch für Hollywood-Produktionen, 10 Jahre nachdem dort die letzten Studios geschlossen wurden. Was Wien so zuversichtlich macht, weiß Christian Berndt.
Was ist denn, Sissi?
Franz, bitte verzeih, wenn ich jetzt etwas tue, was gegen das spanische Hofzeremoniell verstößt.
Was willst du denn tun, Sissi?
Sissi versetzt mit ihren verrückten Ideen wieder mal den ganzen Hof in Aufregung. Romy Schneider machte in der Rolle der unangepassten Kaiserin die Sissi-Filme in den 50er Jahren zu einem riesigen Erfolg. Die Szenen bei Hof wurden damals in den legendären Wiener Rosenhügel-Studios gedreht. Bei ihrer Eröffnung 1923 zählten sie zu den weltweit modernsten Studios, aber auch andere Wiener Produktionsfirmen wie Sascha Film machten Österreich in den 20er Jahren zu einem der führenden Filmproduktionsländer der Welt. Doch bereits am Ende der Stummfilmzeit setzte der Niedergang ein. Heute ist von der einstigen glanzvollen Wiener Studiowelt fast nichts mehr übrig. Die Rosenhügel-Studios schlossen 2014 endgültig. Der Filmkritiker Stefan Grissemann vom österreichischen Nachrichtenmagazin Profil.
Niemand hat mehr die Budgets der Sissi-Filme. Es wird alles kleiner gedacht und das Kino ist ja selbst ästhetisch verwandelt und es hat eine starke Tendenz zum Naturalismus und zur Außenaufnahme gegeben. Also viele Leute brauchen ja überhaupt keine Studios. Also es gibt in Wien tatsächlich viele kleine Räume für Studioproduktionen, die werden hauptsächlich für Fernsehen genutzt. Aber was tatsächlich fehlt, sind so Hallen über 1000 Quadratmeter.
Das ändert sich jetzt. Nach 8 Jahren Vorbereitung eröffnet im Juni im Wiener Bezirk Simmering ein neues Großstudio, die HQ7 Studios Wien. Die neuen Studios, sagt Geschäftsführer Arno Schanker, sollen einerseits die heimische Filmproduktion ankurbeln.
Wir sehen auch, dass der österreichische Film jetzt ein bisschen umdenken kann, weil man vorher einfach die Möglichkeit in der Form nicht hatte. Und wir sehen in den Anfragen, es werden jetzt immer mehr österreichische Produktionen bzw. Co-Produktionen, die vorher nicht auf die Idee gekommen wären, in ein Studio zu gehen, weil da hätten sie ins Ausland gehen müssen.
Vor allem aber will man internationale Produktionen anlocken und eine Lücke schließen. denn Österreich ist als Außendrehort international begehrt. Malerische Bergkulissen und pittoreske Städte wie Salzburg ziehen große Filmproduktionen von Hollywood bis Bollywood an.
Aber aufgrund der nicht vorhandenen Studios kamen sie nur rein, haben diese Außendrehs abgewickelt und sind dann sofort wieder weitergezogen nach Tschechien oder nach Ungarn, weil sie dort die Studios hatten.
Und es gibt einen weiteren Vorteil. Seit 2023 hat Österreich das sogenannte Incentive-Modell, ein Steueranreizmodell, wie es Tschechien oder Ungarn schon lange haben. Jetzt können Filmproduktionen bis zu 35% ihrer Ausgaben, die sie in Österreich tätigen, zurückbekommen. Das heißt zwar nicht, dass man mit Ungarn konkurrieren kann.
Weil ich meine, wenn ich mir nach Budapest schaue, die machen riesige, große amerikanische Produktionen. Das ist in Österreich gar nicht möglich, weil das Incentive ja beschränkt ist auf Produktionen bis zu 20, 25 Millionen Euro.
Und auch dem im Vergleich zu Wien riesigen Studio Babelsberg kann man keine Konkurrenz machen. Zumal die HQ7-Studios nur die Räume und die Teams anbieten. Die Ausstattung müssen die Filmproduktionen entweder mitbringen oder anfordern. LED-Technik zum Beispiel kann von den HQ7-Studios besorgt und eingebaut werden.
Wir sind nicht wie Babelsberg ein Vollservice-Anbieter.
Das hat, meint Schanker, allerdings auch Vorteile, denn ein Vollservice-Studio wie Babelsberg ist entsprechend teuer. Will eine Produktion nur Teile des Films in einem Studio drehen, könnte sich Babelsberg als zu kostspielig erweisen. Den HQ7-Studios schweben mittelgroße internationale Produktionen als Kunden vor, US-Independent und europäische Filme.
Für europäische Verhältnisse sind wir dann mit 100 Leuten Team und 80 Drehtagen bei sehr großen Produktionen und auch die können wir bedienen.
Deshalb befürchtet Schanker auch nicht, dass jetzt nach dem Ende des Filmproduktionsbooms der Pandemiejahre die Auftragslage schlecht sein wird. Die Streamingdienste sind zwar auf Konsolidierungskurs, die Zeit der Riesenproduktionen ist vorbei. Aber im mittleren Segment wird weiterhin en masse gedreht. Die Glanzzeiten der österreichischen Filmstudios werden zwar damit nicht wiederkehren, aber gerade der relativ bescheidene Rahmen der Studios, meint Grissemann, könnte das Erfolgsrezept sein.
Mit Walzer geht alles. In Wien eröffnen im Sommer neue, kleinere Filmstudios. Der schottische Schriftsteller John Burnside ist gestorben. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Nicole Strecker.
Ja, der 1955 in eine Arbeiterfamilie geborene Burnside schrieb Bücher wie Lügen über meinen Vater, indem er die Beziehung zu seinem gewalttätigen, alkoholkranken Vater aufarbeitete. Oder Über Liebe und Magie, I Put a Spell on You. Ein Titel, in dem schon ein Schlüsselbegriff von Burnsides Schaffen steckt, die Magie. Denn das Irrationale stand im Fokus seiner Lyrik und Prosa. Einen Wanderer durch die Wildnis des Herzens, so nennt die Frankfurter Allgemeine Zeitung den Schotten in ihrem Nachruf. Im Deutschlandfunk erzählte Burnside vor einigen Jahren, dass er sich beim Schreiben offenbar in eine Art Zustand der Unschuld zurückversetzt.
I think what I want to do is to make a more direct contact with the world around me, to be open to it.
Ich möchte in einen engeren Kontakt mit der Welt um mich herum kommen. Wir sollten uns den Erfahrungen um uns herum öffnen, nicht dem, was wir erwarten, sondern dem, wie es wirklich ist. Wenn es uns gelänge, unsere Erwartungen und unsere Sozialisierung hinter uns zu lassen, dann könnten wir wirklich sehen und empfinden, was geschieht.
That makes us expect to do certain things or feel certain and really see what's there.
Er habe die Wunder des Alltags wahrnehmen und beschreiben können, erklärte sein Verlag Jonathan Cape. Und weiter, ihn zu lesen sei gewesen, als würde sich die Dunkelheit aufhellen. Jetzt ist John Burnside im Alter von 69 Jahren gestorben. Das Brooklyn Museum in New York ist gestern von pro-palästinensischen Demonstranten besetzt worden. Einige von ihnen sind in das Gebäude eingedrungen, dabei seien auch Kunstwerke beschädigt worden, erklärte jetzt das Museum. Und noch ein Museum wurde zum Schauplatz politischer Konflikte. Im Pariser Musée d'Orsay hat eine Klimaaktivistin das Gemälde Mondfeld bei Argenteuil von Claude Monet mit einem Poster überklebt, das das Blumenmotiv als Apokalypsenversion aufgreift. Der Monet wurde von einer Restauratorin behandelt und hängt mittlerweile wieder an seinem Platz. In Los Angeles hat ein Fan Popstar Madonna verklagt, nachdem er Anfang März bei einem Konzert ihrer Celebration-Tour war. Vorsätzliche Zufügung von seelischem Leid. So lautet ein Anklagepunkt. Katharina Wilhelm, ARD-Korrespondentin in Los Angeles, kennt die Details.
Zum einen heißt es darin, die Show habe erst um 22 Uhr angefangen, also sei zu spät gestartet. Und die Bühnenshow, die sei viel zu pornografisch gewesen. Der Mann sei in der Begleitung seiner 11 Jahre alten Schwester unterwegs gewesen, berichtet das Magazin Entertainment Tonight. Und beide seien schockiert gewesen über oben ohne Tänzerinnen und Tänzer, deren Performance zum Teil wie ein Sexakt ausgesehen habe.
Ja, jetzt möchten also sogar schon Madonna-Fans ihr Sexsymbol etwas prüder. Die Pop-Ikone selbst hat sich bislang nicht zur Klage geäußert und für sie war die vermeintliche Pornoshow sowieso ein Erfolg. Sie hat die Rekordsumme von $220 Millionen eingenommen.
Die Kulturmeldung mit Nicole Strecker. Vielen Dank. Die Unwetterlage im Süden Deutschlands, die Cyberattacke gegen die CDU und Reaktionen auf Joe Bidens Friedensplan für den Nahen Osten. Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.